have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir natürlich auch im neuen Jahr wieder. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich wünsche euch von Herzen ein wundervolles neues Jahr 2025. Den verehrten Hörerinnen und Hörern an den mobilen Endgeräten, ebenso wie meinem kongenialen Partner, der natürlich auch heute wieder zugeschaltet ist, Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen und natürlich vor allem ein wunderschönes neues Jahr 2025. Wie geht's dir, mein Freund?
Ein wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir auch und ich kann mich deinen Worten hier zum Beginn der Folge nur anschließen. Frohes Neues an unsere Hörerinnen und Hörer. Frohes Neues natürlich auch an dich. Ich hoffe, ihr alle und du seid gut reingestartet. Ich bin fantastisch reingestartet. Bin voller Vorfreude auf das Jahr 2025. Bin sehr gespannt, was das Jahr 2025 in petto hat und bereithält für jeden von uns. Mir geht's fantastisch. Die Motivation ist auf einem All-Time-High, so wie das sicherlich bei dem einen oder anderen auch sein wird zum Beginn eines neuen Kalenderjahres. Mir geht's wunderbar und ich hoffe, dir ebenso.
Mir geht es auch wunderbar. Ich bin auch gut reingestartet und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf diese erste Folge, die wir zusammen im neuen Jahr aufnehmen und die ihr dann auf den Ohren haben werdet. Es soll heute um Dinge gehen, die wir an der NBA lieben, aber auch um Dinge, die wir an der NBA hassen. Wobei hassen wahrscheinlich ein starkes Wort ist, aber die wir nicht so lieben. Könnte vielleicht sogar als Neujahrsvorsätze bezeichnet werden. Dinge, die wir der NBA ans Herz legen, entweder zu ändern oder auch beizubehalten. Dazu haben wir in der Community nachgefragt. Wir werden gleich einige von euren Takes und euren Love- oder Hate-Kommentaren in Richtung der NBA werden wir nutzen und heranziehen, vorlesen und als Gesprächsanstöße benutzen für die heutige Folge. Bin sehr, sehr gespannt, worüber wir alles sprechen werden, was uns in den Sinn und auf den Tisch kommt. Aber bevor wir loslegen, wie immer, die Headlines. Ich habe eine ganz kurze und knappe dabei heute. Meine Headline:
Hau raus.
Watch out for the Spurs. Die San Antonio Spurs. Bei Cleaning the Glass gibt es ja diese schöne Übersicht der Stats in Sachen Net Rating, Offensive, Defensive und so weiter in den letzten zwei Wochen. Und da stehen die Spurs aktuell mit einem Net Rating von plus 8,8 auf Platz 6. Sind also in den letzten zwei Wochen das sechstbeste Team mit einer Bilanz von 3-3. Also sechs Spiele hatten sie in den letzten zwei Wochen. Sie haben eine überragende Defense. Ganz knapp Platz 2 hinter den weiterhin defensiv unfassbaren Oklahoma City Thunder und ganz knapp vor den Houston Rockets im Defensive-Rating. Und das hat natürlich vor allem mit einem Mann zu tun. Und ich vermute, ihr könnt euch vorstellen, worauf ich hinaus möchte. Victor Wembanyama hat mal wieder, wie wir das letztes Jahr auch schon gesehen haben in seiner Rookie-Saison, ganz schön aufgedreht in den letzten Wochen. Er hatte zwischenzeitlich drei Spiele verpasst, kam dann wieder zurück, hat dann wieder zwei Spielchen verpasst. Und seit er von dieser jüngsten Zwei-Spiele-Abstinenz zurückgekommen ist, sprechen wir von 10 Spielen. Von diesen 10 Spielen haben die Spurs 6 gewonnen. 29 Punkte im Schnitt, 9 Rebounds, 4 Assists, fast 5 Blocks. Der Mann ist defensiv so dominant wie eh und je und so dominant, wie wir uns das erhofft hatten. Und er wird offensiv immer gefährlicher, immer effizienter. Ich habe mich neulich in meiner kleinen Soloaufnahme nach dem Christmas Day so ein bisschen drüber ausgekotzt, dass er in meinen Augen zu viele Dreier nimmt. Und da stehe ich auch weiterhin dahinter. Ich habe aber damals schon gesagt, ich verstehe es, dass man jetzt erstmal in seiner frühen Zeit in der NBA ein bisschen experimentieren möchte, dass dieser Wurf natürlich, auch wenn er ihn so trifft, wie er das jetzt tut, in den letzten Wochen, also sagen wir mal, seit Mitte November, nachdem er diese drei Spiele verpasst hatte, trifft er 37% seiner Dreier. In diesem 10-Game-Stretch, den ich gerade angesprochen hatte, sind es sogar 38,5 bei fast 10 Versuchen pro Spiel. Natürlich ist das ein Game-Changer, wenn ein 2,30 Meter-Dude so eine Shooting Gravity hat und so einen Touch hat von jenseits der Dreierlinie. Trotzdem, hier und da, finde ich, macht er sich zu einfach mit irgendwelchen ganz tiefen Dingern, die einfach nicht sein müssen. Trotzdem, wie gesagt, in den letzten Wochen, der junge Mann dreht auf. Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg, Defensive Player of the Year zu werden. Er ist kurz davor, wow, sehe ich gerade zufällig, morgen, wenn diese Folge dann rauskommt, Happy Birthday, Wemby. Er wird 21 Jahre alt. Wahnsinn. Jahrgang 2004, das ist schon brutal. Das ist wirklich brutal. Ja, wie gesagt, kurz und knapp, habt ein Auge auf die Spurs. Sowohl Wemby als auch die Spurs als Team sind ein bisschen am Rollen in den letzten Wochen und gespannt zu sehen, ob das so bleiben wird. Und dann natürlich gespannt zu sehen, ob sie in den Standings, da werfe ich jetzt gerade auch noch ein Auge drauf, aktuell mit einer Bilanz von 17-16, inzwischen über 500 angekommen, auf Platz 10. Das heißt, Stand jetzt sind sie im Play-In vor den Suns, vor den Kings. Alles super, super eng, also selbst zur Top 6, also auf 6 aktuell die Lakers mit 19-14. Das sind nur 2 Siege Differenz. Alles eng im Westen, da erzähle ich euch nichts Neues. Lasst uns ein Auge drauf haben, wie hoch hinaus es für die San Antonio Spurs noch gehen kann in diesen nächsten Saisonwochen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe vor wenigen Tagen Statistik gesehen, die Spurs irgendwie am 1. Januar letztes Jahr waren sie bei, weiß nicht, 4 Siegen und 25 Niederlagen oder so. Mhm. Und am 1. Januar dieses Jahr sind sie einfach bei 17 Siegen und 16 Niederlagen. Und das hat alles Hand und Fuß, was da gespielt wird an beiden Enden des Parketts. Wemby ist, wie du schon gesagt hast, auf dem Weg, Depoy zu werden, mit guten Argumenten auch Most Improved Player zu werden, eventuell sogar mit Chancen auf einen Platz im All-NBA First Team durch die Luka-Verletzung. Übertrifft alle Erwartungen, ist ein um Welten besserer Spieler, als er es in seiner Rookie-Saison war, als er es im Sommer war, als er es zum Saisonbeginn war. Stimme ich dir bei allem zu? Und ich bin sehr, sehr gespannt, wann die Spurs hoffentlich bald einen Move machen, um ihm eine Nummer 2 an die Seite zu stellen. Potenziell eventuell jemand wie De'Aaron Fox oder irgendeinen anderen Lead Guard. Ich hätte mir im Sommer jemanden wie Darius Garland oder Trae Young gewünscht, weil ja auch CP3 natürlich nicht für immer da an seiner Seite sein wird. Mal schauen. Aber die Erkenntnis des Spurs ist, Wemby ist legit und wir haben hier ein gutes Team. Und vor allem haben wir auch keine Zeit zu verschwenden. Deswegen behalten wir sie sehr, sehr gerne im Auge. Ich möchte über ein anderes positives Thema reden. Und zwar lautet mein Headline, vergessen wir die Cleveland Cavaliers nicht. Die Cleveland Cavaliers sind, wenn sie ihre derzeitige Winning Percentage halten, auf dem Weg 72 Siege zu holen in dieser Saison. Werden sie 72 Siege holen? Wahrscheinlich nicht. Aber sie sind on pace, 72 Siege zu holen und das nach 33 Spielen. Von diesen 33 Spielen haben sie 29 gewonnen. 17 ihrer 18 Heimspiele sind 9 aus den letzten 10, haben eine 8-Game-Winning-Streak, haben die beste Offensive statistisch der NBA und die 7-beste Defensive, das mit gigantischem Abstand beste Net-Rating von plus 12,8 laut Cleaning the Glass. Sie haben ein 123,2er Offensive Rating. Das ist 9,7 Punkte besser als der League Average in dieser Saison, was der höchste Wert ist in der 22 Jahre Database von Cleaning the Glass. Wir reden ja also gut und gerne über die beste Regular Season Offensive ever, weil das ist immer ein guter Weg, das auch zu vergleichen. Klar, die Averages und die Offensive Ratings der Teams gehen immer weiter hoch und in den letzten Jahren. Es ist schwierig, jetzt die 2024-25er Cavs Offense mit der 2019er Dallas Offense zu vergleichen, die ja zum damaligen Zeitpunkt damals da neue Rekorde gebrochen hat. Deswegen ist es immer das ganz cool, das ins Verhältnis zu setzen zum jeweiligen League Average. Und die Cavaliers sind um Welten besser als der aktuelle League Average, was insane ist. Sie sind das beste Dreier-Shooting Team der NBA mit der besten Quote. Ihr Dreiervolumen, beziehungsweise ihre Dreierfrequenz ist von Monat zu Monat bisher deutlich angestiegen. Sie sind das beste Transition-Team der gesamten NBA. Sie haben Stars auf jeder Position. Sie haben Tiefe. Sie haben Defense, Shooting, sind klasse gecoacht. Ein Mix aus jungen Spielern, Spielern in ihrer Prime und Veterans. Sie bekommen nicht ihre Flowers, was man daran erkennt, dass keiner von ihnen dort steht, wo es vielleicht angebracht wäre, was die ersten Returns des All-Star-Fan-Votings angeht. Da muss man sie nämlich ganz schön suchen, leider. Cavaliers haben keine Motion, wie die Kids von heute sagen würden. Wir sind jetzt langsam in einem Alter, wo man das auch sagen kann, dass die Kids von heute sagen.
Absolut.
Keine Motion, Cavaliers.
Also wir sind wirklich so ganz kurz an der Grenze zu Old Man Yelling at Clouds, Alter.
Genau. Keine Motion, die Cavs. Das muss besser gehen. Im Gegensatz zu den Bucks. Also Milwaukee hat anscheinend sehr viel Motion, wenn ich überlege, dass ein Typ in Milwaukee die meisten Votes hat, ligaweit, und Dame ja auch absurd gut dasteht, bei den Fan-Votes. Das ist da ein bisschen anders. Ähnlich kleiner Markt, aber mit mehr Motion. Deswegen vergessen wir die Cavs nicht, über die natürlich viel Gutes auch geredet wird. Aber wenn ein anderes Team in der NBA bei 29-4 stehen würde, dann würden wir die jetzt mit den Warriors oder Bulls vergleichen von damals. Und bei Cleveland ist es halt so, ja, cool, am Ende gewinnen sie den Osten trotzdem nicht. Deswegen, watch out. Hier kommen die Cavaliers, die überragend spielen. Und ich habe das erst neulich am eigenen Leib erlebt, im Spiel gegen die Lakers. Du musst perfekt spielen gegen sie, um sie zu schlagen. Ähnlich wie Michael Van Gerwen heute wahrscheinlich auch perfekt spielen muss, um im Darts-WM-Finale zu gewinnen gegen Luke Littler. Ich sage schon, wenn die Folge droppt, dann wissen wir bereits alle, wer gewonnen hat. Aber die Cavaliers, der Luke Littler, der NBA bisher.
Ich habe tatsächlich gar nichts selber dazu zu sagen. Ich würde dir noch mal eine Frage stellen dazu. Und zwar, ich habe auch das Gefühl, so, da kann man jetzt das All-Star-Voting heranziehen, da kann man generell, ja, was man so hört in Podcasts bei den amerikanischen Kollegen etc. Ich habe das Gefühl, dass die Cavs, wenn wir wirklich über Contention reden und der Glaube, dass sie am Ende aus dem Osten rauskommen können oder vielleicht sogar Champion werden können, noch nicht so wirklich ernst genommen werden. Und ich würde mich selber da gar nicht unbedingt ausnehmen. Klar, hat viel zu tun mit den Eindrücken aus den letztjährigen Playoffs, die einfach nicht rosig waren. Und im Großen und Ganzen hat sich nicht so viel geändert, personell jetzt am Team, auf dem Papier. Bist du jetzt schon an einem Punkt zu sagen, hey, die Cavs, so langsam müssen wir sie sehr, sehr ernst nehmen, was einen potenziellen Finals- oder gar Championship-Run angeht?
Auf jeden Fall. Die Boston Celtics sind nicht unverwundbar, waren sie nie und sind sie in der derzeitigen Konstellation auch nicht. Ich würde schon sagen, dass Boston bessere Chancen hat, aber dann kommen schon die Cavaliers. Also die Big Three in der Eastern Conference sind New York, Cleveland und Boston. Und lass mich so formulieren, ich würde nicht sagen, dass Cleveland die wenigsten Chancen von diesen drei Teams hat. So legit sind sie in meinen Augen mittlerweile, auch wenn ich nach wie vor glaube, dass sie ein besseres Regular Season als Playoff-Team sind. Aber ich würde sie hier nicht unterschätzen.
Okay, alles klar, sehe ich. Ich hätte sie wahrscheinlich, also habe ich jetzt so rausgehört, dass es bei dir auch so ist, ich hätte sie, wenn wir uns generell Contender ligaweit angucken, auf jeden Fall noch deutlich in einem Tier unter Boston und OKC. Aber ich sehe keinen Grund, warum sie nicht der Anführer dieses zweiten Fringe-Contender, wie auch immer man das dann nennen möchte, Tiers sein sollten. Zusammen mit New York, zusammen mit Dallas oder wen man da aus dem Westen reinpacken möchte. Dann sind wir da auf einer Wellenlänge. Mal wieder harmonisch gehen wir auch ins neue Jahr hier, Perfekt. Julius. Ist doch herrlich.
Wie man es kennt.
Lass uns loslegen mit euren Takes, mit euren Punkten zum Thema NBA, die wir dann natürlich jetzt versucht haben zu verknüpfen mit unseren eigenen Ansichten. Die folgende Stunde oder so wird jetzt so aussehen, dass wir anhand von euren Meinungen, anhand von euren Punkten, die ihr vorgebracht habt, ja, so ein bisschen auch über unsere Lieb- und Hass-Einstellungen in Richtung der NBA sprechen. Möchtest du anfangen? Wir haben uns mal vorgenommen, dass jeder drei negative und drei positive Aspekte mitbringt. Und dann gucken wir mal, inwiefern sich das doppelt, was wir noch so in der Hinterhand haben. Schauen wir einfach mal hinten raus. Was ist der erste Punkt positiver oder negativer Natur, über den du heute gerne sprechen möchtest?
Mein erster positiver Punkt, wir wollen ja hier gerade auch ins neue Jahr jetzt nicht schon mit der ersten großen Kritik anfangen, sondern mit meinem ersten Punkt in Sachen Liebe. Das ist was viele aus der Community ebenfalls sehen. Generell, ich bin ein bisschen überwältigt, wie viele Leute auf den verschiedenen Plattformen, seien es jetzt Twitter oder Threads oder der YouTube-Community-Tab, Instagram-DMs, Instagram-Fragensticker, wie viele Leute da eine Meinung zu haben und wie viele Leute sich da auch wirklich sehr viel Zeit genommen haben, um da ausführlich Sachen zu schreiben, die sie an der NBA stören. Es sind auch teilweise einige Diskussionen, gerade auf Twitter dann darunter entstanden und ein gewisser Austausch, was ja auch immer eine sehr schöne Sache ist. Also vielen, vielen Dank erstmal an der Stelle natürlich auch an alle, die hier teilgenommen haben. Mein erster Punkt ist, die NBA ist die beste Basketballliga der Welt. Oh, die Qualität in der NBA ist auf einem all-time hohen Level, sowohl was die individuelle Klasse der Spieler angeht in Sachen Skills, Dribbeln, Werfen, als auch was Athletik und körperliche Höchstleistung angeht. Und ich finde es einfach sehr schön, Leuten Abend für Abend bei einem Sport zuzuschauen, wo man weiß, die sind in dieser jeweiligen Sportart die Besten so. Und das ist was, das haben auch viele mit reingeschrieben. Das ist keine Kritik an irgendwelchen anderen Ligen, aber ein Grund, warum, und das muss ich auch einfach so offen und ehrlich sagen, und ich denke, das werden einige andere auch so sehen, der Grund, warum ich lieber NBA gucke als Euroleague, ist nicht, weil ich denke, dass Euroleague-Spieler irgendwie Lappen sind oder sowas, obviously, sondern weil ich weiß, okay, es gibt eine andere Liga als die Euroleague, in der dieser Sport noch auf einem qualitativ höherwertigen und besseren Level betrieben wird. Und deswegen schaue ich lieber die NBA. Und das ist ja bei anderen Sportarten ähnlich. Also ich gucke lieber Formel 1, als ich Formel, was, wie heißt die andere, Formel 3?
Als Seifenkistenrennen im Garten.
Genau, als ein Autorennen, wo mit weniger schnellen Autos gefahren wird. Oder
als illegale Autorennen am Kudamm.
Ja, ganz genau. Und deswegen, also das zieht sich durch andere. Ich gucke lieber Bundesliga, heißt zweite Bundesliga, weil die Qualität in der Bundesliga höher ist und weil bessere Spieler in der Bundesliga spielen und ich mich einfach mehr hingezogen fühle zu Leuten, die besser sind in diesem Sport, als zu denen, die nicht ganz auf diesem Level spielen. Und deswegen die Qualität, die beste Liga der Welt, die Ästhetik, die damit einhergeht, die Highlights und die krassen Sachen, von denen man einfach immer wieder auch verwöhnt wird. Und das ist mein erster Grund, warum ich die NBA liebe und vor allem natürlich der Basketball, der in der NBA gespielt wird. Also dieser erste Punkt bezieht sich vor allem auf den Basketball. Wir werden in anderen Punkten, egal ob Liebe oder Hass, noch auf Dinge schauen, die weggehen vom Basketball, die wir vielleicht nicht mögen oder mögen. Aber der erste bezieht sich wirklich auf den Basketball, den wir in der NBA sehen. Und der ist mein absoluter Hauptgrund, warum ich die NBA liebe und mich dazu auch entschieden habe, das zu meinem Beruf zu machen. Und warum ich nach wie vor so lieben gern die NBA verfolge und warum dieses Feuer für die NBA bis heute brennt und die Leidenschaft nicht nachgelassen hat und es mich sehr wundern würde, wenn diese Leidenschaft irgendwann nachlässt.
Da bist du auf jeden Fall nicht alleine mit dieser Meinung, mit dieser Liebe. Bei mir auch, ich habe es als absurdes Talentlevel formuliert, meinen positiven Punkt. Wie du gerade gesagt hast, und wir sagen es auch immer wieder, wir befinden uns in einer Ära der NBA. Ich habe das neulich im Bill Simmons Podcast gehört, da hatte Simmons das sehr treffend formuliert, wenn du dir die Tanking-Teams, die absoluten Gurkenmannschaften der NBA anguckst, Washington, Charlotte, die Pelicans jetzt aktuell, Utah, es gibt kein einziges Team in der NBA aktuell, wo ich mir sage, boah, nee, guck ich mir nicht an. Wenn ich gerade wach bin und um eins noch Lust habe, ein bisschen in die NBA reinzuschalten und dann spielt Washington gegen von mir aus Chicago, so auf dem Papier einfach eine komplette Bumsparty für viele. Also sicherlich bin ich da auch nicht der Maßstab, weil ich ein absoluter NBA-Freak bin, beziehungsweise wir beide hier in diesem Podcast. Deswegen machen wir diesen Podcast. Aber selbst wenn Washington gegen Chicago spielt oder Washington gegen Charlotte, dann denke ich mir nicht, boah, nee, gar keinen Bock, sondern dann denke ich mir, boah, cool, LaMelo. Oder, ja, wie schlägt sich Jordan Poole eigentlich inzwischen? Der ist ja, hat sich ein bisschen gefangen. Alex Saar, habe ich echt noch wenig gesehen von dem bislang jetzt. Diese würde ich echt interessant, da mal reinzuschalten. Josh Giddey habe ich in meinem Fantasy-Team. So, also ich spiele ja Fantasy-Basketball übrigens, das wissen viele gar nicht. Habe ich vor, da mal ein bisschen mich reinzufinden im neuen Jahr in diese Welt. Ich finde, jedes Team, jedes Spiel, jede Woche hat so seine eigenen Dinge, die einfach interessant sind und wegen denen ich einschalten möchte. Und das hat natürlich vor allem etwas zu tun, dass selbst die Washingtons und selbst die Utahs dieser Welt durch die Bank weg super gute NBA-Spieler in ihren Reihen haben. Und ich habe jetzt ein paar Statements aus der Community vor mir, die einfach ja viel auch in die Richtung gehen, was du gerade gesagt hast. Albrecht zum Beispiel auf Twitter schreibt, athletisches, spielerisches, taktisches Niveau. Das ist ja auch dann nochmal ein Aspekt, dass die die Taktik in der NBA sich immer weiterentwickelt und immer interessanter wird. Wir haben jetzt kürzlich erst eine Folge über die Grizzlies gemacht, die dann plötzlich nach gefühlt 3, 4, 5 Jahren Pace and Space, wo sie ja sogar ein Kritikpunkt ist, dass sich die Spielstile immer weiter angleichen aller Teams, die jetzt plötzlich einen komplett neuen Ansatz wieder gefunden haben, was wahnsinnig faszinierend ist. Tim hat geschrieben, die Besten eines Fachs spielen gegeneinander. Alex schreibt, schönster und attraktivster Sport, absurdes Talent und Athletik. Also wirklich einige von euch da draußen, die bei allen Kritikpunkten, die man sicherlich haben kann, im Kern immer noch diesen Sport und diese Liga lieben. Und das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass wir über die absolute Spitze, Weltspitze dieses Sports sprechen in der NBA.
Yes.
Soll ich mit einem negativen Punkt weitermachen und dann drehen wir es um? Dann machst du einen negativen und ich einen positiven.
So machen wir's.
Alright. Gut. Auch hier habe ich schon beim Überfliegen gesehen, dass da viele Statements dazu reinkamen. Das ist für mich der offensichtlichste Kritikpunkt an der NBA und wir haben das die letzten Wochen insbesondere auch gesagt und generell jetzt im Laufe dieses Podcasts immer wieder angesprochen und kritisiert. Es sind einfach zu viele Spiele. So, wir hatten in den letzten Wochen war die Parallelen zur NFL und die Frage, warum die NFL einen derartigen Boom erlebt in Europa und insbesondere in Deutschland, aber natürlich auch in Amerika, wobei man da sagen muss, da war Football schon immer die Sportart Nummer eins. Das ist einfach schwierig, da mitzuhalten. Aber es ist einfach ein riesiger Unterschied, ob du jetzt aus Sicht eines deutschen Sportfans 16 Regular-Season-Spiele in der NBA und dann Playoffs, von mir aus 34 Spieltage in der Bundesliga, 8 Gruppenspiele inzwischen in der Champions League. Es ist einfach was anderes und auch in den europäischen Ligen. 82 Regular-Season-Spiele sind zu viel. Es mindert die Bedeutung und damit natürlich auch die Attraktivität eines einzelnen Regular-Season-Spiels. Es ist völlig egal für den Outcome einer Saison, was die, also selbst wenn wir über die Top-Teams reden, jetzt diesen Sonntag zum Beispiel, Spitzenspiel, Boston gegen OKC, am kommenden Sonntag zur deutschen Primetime. Ich bin gehypt, ich freue mich drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz gute Einschaltquoten sein werden bei The Zone und bei ProSieben Max und wo dieses Spiel in Deutschland laufen wird. Aber ich kann auch niemandem böse sein, der an diesem Sonntagabend sagt, hey, cooles Spiel, aber ich schalte dann wahrscheinlich doch nicht ein, weil ob jetzt Boston gewinnt oder OKC gewinnt, es ist völlig egal im Großen und Ganzen betrachtet. Und das ist einfach schade. Und ich bin da seit Jahren dafür. Wir müssen so realistisch sein, das haben wir auch schon häufiger gesagt, es wird wahrscheinlich nicht passieren, weil anders als in anderen Sportarten oder in anderen, dem europäischen Ligen- und Verbändesystem, wie wir es kennen hier in Deutschland, die NBA-Spieler in Form von CBA, in Form von Spielergewerkschaft, die das ja mitverhandelt, das Earning Potential, also die potenziellen Gehälter, hängen einfach ganz nah an dem, was die Liga einnimmt, an dem Basketball-Related Income. Und der wird runtergehen. So, und selbst wenn du bessere Einschaltquoten hast, 60 Spiele mit Top-Einschaltquoten geben dir immer noch weniger Geld als 82 Spiele mit nicht ganz so Top-Einschaltquoten. Und deswegen ist es leider sehr unrealistisch, dass wir da eine Änderung sehen werden. Aber durch die Bank weg, Interesse, sportliche Qualität, Verletzungsrisiko minimieren, da haben wir auch gegen Ende des letzten Jahres eine Folge gemacht, extra darüber, wo wir auch gesagt haben, natürlich ist das ein großer Faktor. Es hätte so, so viele Vorteile. Weniger stressig das Leben für die Spieler in Sachen Reisen, in Sachen wenig zu Hause sein. Dieser ganze Lifestyle on the road, die mentale, psychische Belastung. Man könnte wirklich stundenlang irgendwelche potenziellen Vorteile aufzählen, die eine Straffung der Saison, eine Verkürzung der Saison hätte. Keine Back-to-Backs mehr und so weiter und so weiter. Leider wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber das ist auch kein Geheimnis. Wie gesagt, wir haben auch schon häufiger an dieser Stelle drüber gesprochen. Das ist mein Hauptkritikpunkt an der NBA. Es sind zu viele Spiele.
Und das sehen sehr, sehr viele Leute aus der Community ähnlich. Auf Instagram im Fragensticker. Einer hat geschrieben, die Menge an Spielen. Einzelne Spiele in der Regular Season sind einfach zu irrelevant. Ein anderer hat geschrieben, 82 Spiele in der regulären Saison führt zu Belanglosigkeit der Spiele. Ein anderer geschrieben, liebe das Spiel, hasse die Masse der Spiele. Regular-Season-Spiele haben kein Gewicht. Und auch auf Twitter war da sehr viel zu finden. Zu viele Spiele und zu viele Unterbrechungen in den Spielen. Und dann gleichzeitig fehlt mir inzwischen die Zeit, die NBA wirklich zu beobachten. 82 Spiele sind einfach zu viel. Bei NFL oder Bundesliga habe ich eine Woche Zeit, um alles nachzuholen. Das heißt, das ist ein Problem, was viele Leute mit der NBA haben und sicherlich auch ein Hauptgrund, warum einzelne Spiele relativ wenige Einschaltquoten haben im Vergleich zu dem, was sich die Liga natürlich wünscht und im Vergleich zu dem, was es auch mal war. ich will jetzt nicht alles nachplappern, was du gesagt hast. Ich habe es jetzt hier bei mir nicht als einen Punkt mit drin. Nenn mich egoistisch, aber ich habe damit kein Problem, weil es natürlich zum einen mein Job ist und je mehr passiert, desto mehr kann ich natürlich auch darüber berichten. Aber auch aus einer Fansicht, das wäre sicherlich anders, wenn ich dann einen normalen Job hätte und dann auch wirklich nicht mehr die Zeit, das alles mitzuerfolgen. Ich habe jetzt die Zeit, wie gesagt, will mich da ein bisschen rausnehmen. Aber ganz ehrlich, wir bekommen jede Nacht geile Spiele. Jede Nacht. Du kannst nachts wach bleiben und du siehst das, was wir im ersten Punkt jetzt angesprochen haben, die Besten ihrer Sportart, Abend für Abend auf dem allerhöchsten Level, spielen. So klar könntest du jetzt sagen, ja, die Besten in Anführungszeichen, weil oft sind ja auch Spieler verletzt. Aber mal abgesehen davon, ich habe jetzt dieses neue Format auf Instagram, das hast du heute Nacht in der NBA verpasst und da wird mir dann mehr klar als in den letzten Jahren, wo ich auch so die Regular Season da gar nicht so mitbekommen habe, okay, welche Spieler hat denn jetzt heute Nacht viel gescored, was ist krass passiert, waren irgendwelche Dunks oder Crossover, was ich halt jetzt alles genau auf dem Schirm habe, weil ich mir am Morgen da ganz genau die Social Media Highlights und die Spiele reinziehe und sowas alles für dieses Format. Seitdem ich dieses Format mache, wird mir mehr klar denn je, wie verrückt das ist, was wir Nacht für Nacht in der NBA erleben. Nehmen wir allein die letzte Nacht. LeBron mit 38 Punkten, 7 Dreiern, 8 Assists, Dagger mit 40. Steph zum ersten Mal in seiner Karriere 8 von 8 Dreiern getroffen. Wir haben, was war noch? Wir haben Halliburton, der als erstes Spiel in NBA History zum zweiten Mal in seiner Karriere ein Spiel mit über 30 Punkten, 15 Assists und 0 Turnovern hatte. SGA gegen die Clippers, 29 gemacht. Wirklich geiles Spiel gezogen. Tatum in einem sehr unterhaltsamen, auch knappen Spiel am Ende gegen Minnesota. Und das waren quasi 5 oder 6 Spiele an dem Abend. Wir haben Nächte mit 12 NBA-Spielen. Abend für Abend. Ein halbes Jahr des Jahres. Ich kann verstehen, einzelne Spiele haben wenig Bedeutung. Und ich würde auch darüber meckern, dass ich das alles gar nicht nachholen kann und so. Wenn ich es nicht könnte, ich kann es also sehr, sehr gut nachvollziehen, warum das sehr, sehr viele andere sehen. Ich bin egoistisch, das weißt du ja, das ist ja kein Geheimnis. Ja, ich denke nur an mich selber und für mich selber ist es das Beste, was es gibt. Ich könnte mir dieses Format, nur am Wochenende sind Spiele, das wäre für mich kacke, weil aus beruflicher Sicht, weil es dann weniger darüber zu erzählen gibt und zweitens, weil ich halt einfach das jede Nacht auch erleben möchte und mir jeden Tag die Highlights reinziehen möchte und immer wieder neuen Input bekommen, neue Highlights bekommen, neue Spiele sehen, mehr Basketball gucken. Und für mich ist es so, je mehr Basketball läuft, desto besser. Und ich würde 82 Spiele für mich persönlich und mein eigenes Entertainment bevorzugen im Vergleich zu 60 Spielen oder sogar noch weniger. Verstehe natürlich all die Punkte, die du auch gesagt hast, was wir neulich selber runtergebrochen hatten, auch in unserer Folge, wo es um Verletzungen ging und generelle Spannung. Aber deswegen würde ich jetzt für mich persönlich diesen Punkt nicht teilen. Aber klar, der hat hier durchaus seine Daseinsberechtigung und ist auch das, was man mit am häufigsten gelesen hat. Also ich glaube, den Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, das ist der Punkt, den ich am zweithäufigsten gesehen habe aus der Community. Weshalb ich dann jetzt vielleicht mal den Punkt ansprechen würde, den ich am häufigsten gesehen habe.
Gerne.
Würde das allerdings ein bisschen jetzt nicht diesen Punkt, nur diesen Punkt nehmen, sondern diesen Punkt einordnen in ein größeres Thema. Und zwar ist die Experience, ein ganzes Spiel von Anfang bis Ende zu schauen, nicht wirklich geil. So leid es mir tut. Und das bringt mich zu dem Punkt, den die meisten auch hatten. Und zwar, Spiele fangen nicht pünktlich an. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe das meinem Dad neulich erzählt. Wir haben Darts geguckt und Darts ging pünktlich los. Und da habe ich gesagt, Alter, kannst du eigentlich glauben, dass was beim Basketball anders ist? Und der konnte überhaupt nicht fassen, dass das so ist. Und dann haben wir, sind wir zu Fußball geswitcht, wo er auch wirklich, da wird er auf die Uhr geguckt. Da fängt es basically auf die Sekunde genau an, der Anpfiff. Und beim Basketball, du weißt, du musst eigentlich, also wenn die Uhrzeit ist, wo das Spiel angesagt ist, musst du noch gar nicht einschalten, es reicht 10 Minuten später und selbst dann kriegst du noch mit, wie die Spieler eingerufen werden und einlaufen und begrüßt werden und siehst die Videos und alles mögliche und du weißt, eine Viertelstunde bis 20 Minuten dauert es immer länger. Das muss dann auch gar nicht mal zwangsweise ein National-TV-Game sein, sondern das kann jedes x-beliebige Game sein. Wir waren jetzt hier bei der Orlando-Watch-Party. Und das Spiel ist für 21.30 Uhr angesagt worden. Meine Freundin guckt dann irgendwann so auf die Uhr und sagt, yo, sag mal, es ist jetzt 21.45 Uhr, warum sind die Spieler noch nicht mal auf dem Parkett? Ich so, yo, let me tell you a little secret about the NBA. Das ist halt scheiße. Es ist halt wirklich zum Kotzen. Und das ist ein großes Problem. Dazu kommt, wenn ich mich jetzt auf dieses komplette Übertragung stürze und mehrere Punkte miteinander verbinde, das Spiel dauert zu lange. Du guckst ein 48-Minuten-Spiel, du brauchst 2,5 bis 3 Stunden. Es sind viel, viel zu viele Unterbrechungen. Es sind zu lange Unterbrechungen. Viel zu wenig Spielfluss, weil immer wieder das Spiel pausiert. Und ich bevorzuge mehr dieses kompakte, knackigere Paket der Euroleague und vom europäischen Basketball, den ich in dieser Saison auch ein bisschen intensiver verfolge als bisher. Du hast 40 Minuten, du hast kürzere Auszeiten, du hast kleinere Unterbrechungspausen, weniger Unterbrechungspausen und du weißt, das Ding ist in 1,5 Stunden, Stunde 45, maximal 2 Stunden durch und ich finde das sehr viel angenehmer zu schauen, was ein Grund ist, warum ich mir abgesehen von den Playoffs keine kompletten Spiele mehr reinziehe. Das sind dann entweder All-Possession-Recaps oder 10 Minuten Highlight-Zusammenfassung oder wirklich nur Szenen von einem einzigen Spieler, wenn es jetzt irgendwie von einem Video ist. Aber dass ich mich hinsetze, abgesehen von NBA-Playoffs oder der gelegentlichen Sonntagabend NBA-Unterhaltung und mir ein Spiel von Anfang bis Ende reinziehe, ich habe da keinen Bock drauf, ich habe da keine Zeit für und ich kann mir vorstellen, dass es vielen, vielen genauso geht und auch das konnte man immer wieder lesen bei euren Eindrücken, zu viele Unterbrechungen, zu lange Pausen, zu langes Spiel und in meinen Augen ist das fast noch ein größeres Problem, als dass es zu viele Spiele sind, es dauert einfach zu lange und das von Anfang bis Ende zu gucken, ist nicht die optimale Experience in meinen Augen und auch jetzt wieder, man sieht es beim Darts, du weißt, worauf du dich einlässt, es geht pünktlich los, du hast den Walk-on-Song, kurz und knackig, das dauert auch keine 10 Minuten und dann weißt du, du hast nach dem ersten Satz eine Pause, nach dem zweiten Satz und danach wird gespielt und dann hast du da nochmal eine kleine Pause, sind kurze Unterbrechungen, da ist immer wieder Tempo drin, da ist zwischendurch, wird da nicht unterbrochen oder irgendwelche Reviews oder irgendwas, was alles sicherlich auch irgendwo seine Daseinsberechtigung hat, aber ey, so ein NBA-Spiel zu gucken, es dauert und es zieht sich hin. Und gerade in unserer Generation, wo die Aufmerksamkeitsspanne immer, immer geringer wird und Leute gar nichts mehr gucken, wenn es nicht irgendwie doppelte Geschwindigkeit hat gefühlt und Untertitel und im Hochformat ist, ist es einfach schwierig. Und ich weiß nicht, ob die NBA nicht da irgendwann einknicken muss und einiges überdenken muss in Sachen, wie lange spielen wir, wie wird gezählt, wie läuft es mit der Unterbrechung. Weil die Zeiten, wo du junge Leute 2,5 Stunden vor den Fernseher kriegst, um sich so ein Spiel anzugucken und auch wirklich die Aufmerksamkeit dieser Leute zu haben. Die Zeiten sind vorbei und deswegen ist das in meinen Augen ein Hasspunkt hier mit drin. Was ist deine Meinung dazu?
Auf jeden Fall ein Hasspunkt, wie du sagst. Das war wahrscheinlich der Punkt, also gerade wenn wir die beiden, also diese verspätete Tip-Offs und zu lange Spiele, wenn wir das beides in eine Schublade packen, gab es, also kann man hier kaum 3 Nachrichten oder Kommentare am Stück lesen, ohne dass sowas in die Richtung kam. Johannes zum Beispiel auf Insta geschrieben, Spielbeginn immer verschoben im Vergleich zur angegebenen Zeit in der NBA-App. Die Spiele dauern zu lange. Ich hasse es, dass so endlos lange Unterbrechungen sind und Timeouts von Mo Seven Mustangs. Schöner Name. The Wall schreibt auf Twitter ewig lange Spiele. Herr Brumer, unser alter Freund auf Twitter, auch ewig lange Spiele. Es zu viele Spiele und zu viele Unterbrechungen. Also Barry hat da unsere beiden letzten Punkte zusammengenommen, schreibt sogar dazu, schauen nur noch Highlights mittlerweile. Also wirklich das, was du jetzt gerade als letztes angesprochen hast, dass das auch dazu führt, dass Leute sich dagegen entscheiden, ganze Spiele sich reinzuziehen. Das ist natürlich auch dann wieder auf die Einschaltquote, die ja die alles überstrahlende Metrik zu sein scheinen in der NBA-Welt und für die Verantwortlichen. Gerade die Tip-Off-Zeiten, das regt mich so unglaublich auf. Also die Begründung dafür ist ja hauptsächlich, dass Werbeplätze und Sponsoren, also Aufmerksamkeit für die Werbung geschaffen werden soll. Und ich verstehe, dass es logistisch nicht so einfach ist, weil du quasi ja 2 oder 3 oder manchmal sogar 4 verschiedene Übertragungen hast bei einem NBA-Spiel. Das hast du halt einfach in der Euroleague oder so nicht. Da guckst du das Spiel jetzt in Deutschland zum Beispiel an und dann läuft es auf einem Sender und fertig. In NBA auf dem amerikanischen Markt hast du den Heim-Broadcast, den Auswärts-Broadcast, dann manchmal noch National TV oder vielleicht ist es ein NBA-TV-Game oder so. Ich verstehe das schon, dass es komplex ist, diese Übertragungen, wo natürlich dann Fernsehwerbung wichtig ist, das will ich auch gar nicht abstreiten, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Aber mein Gott, andere Sportarten kriegen es auch hin, Basketball in anderen Ländern kriegt es auch hin. Dann ist es halt so, dass ein Spiel zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt und dann müssen sich die jeweiligen Übertragungen, die jeweiligen Sender müssen sich halt danach richten und nicht andersrum. Ja, finde ich auch absolut katastrophaler Trend Und was die zu vielen Unterbrechungen und lange Timeouts und auch da wieder Werbeunterbrechungen und Reviews, wo man sicherlich einige auch einfach kappen könnte, bin ich auch voll dabei. Also ich denke, der Attraktivität des Sports würde es sehr, sehr gut tun, da ranzugehen. Da sollte die NBA, glaube ich, auf jeden Fall was ändern. Und ich denke, man würde auch Benefits merken, wenn eine solche Änderung irgendwann mal ins Leben gerufen werden sollte. Und es sind halt einfache Änderungen. Ja, dann fang halt pünktlich an. Das ist jetzt kein Hexenwerk, das ist einfach zu machen.
Ja.
Lass uns wieder positiv werden.
Ich persönlich
bin ein riesiger Fan, erstens gewesen und jetzt immer noch vom Play-In-Tournament und zweitens jetzt auch seit 2 Jahren vom In-Season-Tournament, vom NBA Cup. Finde ich sehr interessant, weil da aus der Community auch negative Stimmen kamen, Leute, die eben keine Fans sind vom NBA Cup. Aber ich finde, bei aller Kritik, man muss der NBA zugutehalten, dass sie diese spielplantechnischen Veränderungen, nämlich einmal die Implementierung des Play-Ins, was ja dann, klar, wir haben damit Tanking nicht geheilt, aber ich denke, es hat seinen Zweck erfüllt, insofern, dass es weniger Tanking-Teams zu geben scheint und auch die in den unteren Bereichen der Tabelle es einfach länger spannend bleibt, um was geht. Ich denke, da können wir jetzt schon resümieren, das hat funktioniert. Außerdem, die Play-In-Games sind halt einfach ein schönes Event. Knockout-Basketball ist immer was Geiles. Gleiches für den NBA Cup. Es hat in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung, und ich denke, viele stimmen dazu, und ich glaube, auch du stimmst zu, es hat funktioniert, dass diese Spiele im November und Dezember, die ansonsten ja noch irrelevanter waren, als sie sowieso schon sind, aufs große Ganze, auf die 82-Spiele-Saison betrachtet, dass diesen Spielen eine Bedeutung zugemessen wird. Klar, das ist kein innovatives Konzept, diesen Pokal eingeführt zu haben. Im US-Sport schon tatsächlich relativ, aber generell jetzt gesehen, für uns war das jetzt nichts Großartiges Neues. Wir kennen es aus Pokalwettbewerben in Europa. Aber einfach das einzuführen, das einfach mal auszuprobieren, auch irgendwo den Mut zu haben, das zu implementieren, Wege zu finden, dass die Spieler Bock drauf haben. Und auch das hat relativ gut funktioniert. In beiden Jahren gab es Geschichten, dass das Preisgeld für die Minimum Guys gewonnen wurde und so weiter, dass auch die Stars da dahinter stehen, Bock haben, dieses Ding zu gewinnen. Wir dürfen jetzt noch kein wirkliches Fazit abgeben. Dafür sind einfach 2 Jahre noch eine zu kleine Sample Size, um dieses neue Format, dieses Turnier zu bewerten. Da müssen wir uns dann wirklich in 5 Jahren, in 10 Jahren, wenn da auch mehr Prestige im Spiel ist, wenn mehr Tradition im Spiel ist, müssen wir uns das dann nochmal angucken. Aber ich bin bislang ein sehr, sehr großer Fan und ich denke, da muss man den Hut ziehen vor der NBA, dass solche Dinge wie der NBA Cup, solche Dinge wie das Play-In-Tournament eingeführt werden und in meinen Augen dazu führen, dass die Saison an sich attraktiver wird.
Ja, ich verstehe gar nicht unbedingt, aus welchen Gründen man dieses, gut, Play-In-Tournament vielleicht schon, aber jetzt so den NBA Cup, warum man den nicht mag. Wenn man sagt, okay, für mich ist es nichts, mich jucken die Spiele im November, Dezember eh nicht, dann guckt man es ja eh nicht so richtig. Und wenn man aber sagt, ey, ich würde gerne ein bisschen mehr Spannung haben und ich möchte eigentlich schon, dass es auch um irgendwas geht in Richtung November, Dezember, dann findet man den halt ziemlich cool wahrscheinlich. So klar, es gibt Optimierungsmöglichkeiten, muss das Finale in Vegas sein? Wie schafft man es vielleicht, dass es nicht nur einen finanziellen Anreiz gibt, sondern auch wirklich einen sportlichen? Kann man das Finale zählen lassen als einfach möglicherweise wirklich ein Spiel mehr, dass dann halt einfach die beiden Finalteams oder also die beiden Finalteams die Möglichkeit haben und das Gewinnerteam am Ende wirklich einen Sieg mehr hat, der halt in den Standings mitzählt? Dann würdest du halt wirklich einen sportlichen Anreiz auch schaffen, weil du dann einfach mit einem Sieg mehr eine bessere Chance in der Tabelle hast. Kann man vielleicht dieses Game als Tiebreaker benutzen, dass quasi der Sieger des NBA Cups in irgendeiner Art und Weise dann einen Vorteil hat, wenn es am Ende in den Standings gleich ist, da halt wirklich einen sportlichen Anreiz schaffen. Vielleicht ist der NBA Cup Sieger auch direkt in den Playoffs gesetzt oder was auch immer. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, das Ding noch zu optimieren, aber dass die NBA überhaupt Sachen probiert und Revolution reinbringt, das finde ich eine coole Sache und das muss man ihnen auch lassen auf jeden Fall. Und das Grundkonzept klappt ja fantastisch, von daher Props an der Stelle und dieser neue NBA Cup ist auf jeden Fall was die Regular Season in meinen Augen aufwertet und das ist eine feine Sache und ein Grund, warum ich die Regular Season heute auch mehr mag, als ich sie vor 3 Jahren gemocht habe. Und ich mag sie auch mehr als vor 10 Jahren, weil jetzt durch dieses Play-In-Tournament da noch ein bisschen mehr Spannung entsteht. Wenn wir uns überlegen, wie spannend das immer ist am letzten Spieltag, am vorletzten Spieltag, was es alles für Möglichkeiten gibt, die ganzen Teams spielen gleichzeitig, das ist halt ein absoluter Festtag und den gab's in dieser krassen, heftigen Form damals nicht. Von daher, so ein paar der Sachen, die die NBA neu eingeführt in den letzten Jahren, sind schon ziemlich cool, auch wenn sie nicht perfekt sind und immer noch Optimierungsmöglichkeiten haben. Aber das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist es nicht, was zu revolutionieren, was direkt perfekt ist, sondern überhaupt erstmal was zu bringen, was gut ankommt. Und dann kann man es über Jahre hinweg noch optimieren und perfekt machen und anpassen. Von daher, das ist eine sehr coole Sache. Und auch hier viele aus der Community stimmen da absolut zu.
Alright, alright. Dann bist du jetzt wieder dran mit einem positiven Punkt.
Mein positiver Punkt Nummer 2 lautet, es ist immer was los. Das ganze Jahr über. Die NBA ist eine große Reality-TV-Show, was man sehr gerne auch in das Hass-Ding mit reinmachen kann, wenn man das nicht so fühlt. Ich fühle es sehr. Ich feiere, dass ständig und immer irgendetwas passiert. Du hast die NBA-Saison, dann hast du die Playoffs, dann hast du den NBA-Draft, dann hast du die Free Agency, dann ist ein bisschen Ruhe und ein bisschen Verschnaufpause und dann geht's wieder los. Preseason, Regular Season, du hast alle möglichen Events zwischendurch, das All-Star-Game, du hast die Summer League, du hast immer wieder Trade-Gerüchte, Spieler, die Trades fordern, selbst jetzt gerade wieder. Du hast jeden Tag irgendwelche News, die das ganze Ding spannend machen und das finde ich sehr, sehr cool. Dann Vielfalt an Geschichten. Du hast so viele interessante Spieler, Teams, Coaches, Storylines. Du hast, abgesehen von diesen Spielen, die wir jeden Abend haben, die ich ja auch bei mir mit als ein Pluspunkt mit anrechnen würde, hast du so viele interessante Dinge, über die berichtet werden kann, über die erzählt werden und geschrieben werden kann, die man sich informieren kann. Du kannst über die NBA stundenlang reden und dir geht nicht der Gesprächsstoff aus. Ich könnte dir jetzt meine nächsten 30 YouTube-Videos, die ich vorhabe, aufzählen und hätte keine Probleme, irgendein Thema zu finden, worüber ich rede. Oder es das war früher immer mal, aber da wird man sicherlich auch besser drin in der Zeit. Aber früher gab es immer mal so Wochen, wo ich mir nicht sicher war, okay, was kommt jetzt? Oh, jetzt hier ein Thema, was kann ich mir noch irgendwie aus den Fingern saugen? Ist richtig offensichtlich, es gibt's nicht. Das ist mittlerweile was anderes. Also es gibt wirklich Themen ohne Ende. Egal, ob während der Saison, der Regular Season, den Playoffs, der Offseason, du hast immer irgendwas, worüber du reden kannst, du hast was, worüber du dich unterhalten kannst, du kannst über Legacies reden, du kannst über Stats reden, du kannst über Teams reden, Spieler reden, Coaches, Diskussionen führen, über alles und jeden, all day, every day, weil es ist so ein großes Ding, so viele interessante Sachen sind dabei und das ist ein Grund, warum ich die NBA extrem abfeiere und eine Sache, die ich an der NBA extrem liebe.
Auch hier wieder lässt sich sagen, die Community stimmt dir zu. Ich lese mal zwei Sachen vor. Das eine von Patrick. Man kann gefühlt 24 Stunden über die NBA reden, weil es immer ein Thema gibt, wo man bis ins kleinste Detail gehen kann. Und einen zweiten sehr coolen Kommentar. Hier die Sportart an sich ist die geilste überhaupt, auch die Offsport. Themen wie Free Agency, Trademark, Draft, Awards etc. Mega unterhaltsam. Die Stories hinter dem Sport sind Weltklasse. Das kam von Carl. Der Kommentar, ja, bin ich voll dabei, klar. Wir als Journalisten, als Content Creator leben ja auch irgendwo ein bisschen davon, dass es immer was zu reden gibt. Aber ich persönlich finde das auch eine coole Sache, gerade auch, weil die, also das ist ja der Grund, warum ich Journalist geworden bin. Also ich liebe es zum einen, den Sport zu verfolgen auf der rein sportlichen Ebene. Und ich liebe es zum anderen, die Geschichten zu erfahren oder dann in meinem Fall eben auch oder in unserem Fall die Geschichten auch irgendwo selber erzählen zu können. Sei es jetzt schriftlich, in Magazinen, in Artikeln, sei es auf YouTube, sei es im Podcast. Also diese Geschichten von Menschen und hinter Menschen zu erfahren, erzählt zu bekommen, selber zu erzählen, das ist für mich ein großer Reiz an diesem ganzen NBA-Fantum. Ich verstehe und ich selber würde auch sagen, dass es hier und da zu weit geht. Also wenn sich dann irgendwelche Trade-Sagen ewig ziehen und dann fordert der einen Trade und dann sagt das Team nein. Also jetzt so diese ganze Jimmy Butler Geschichte aktuell zum Beispiel. Bin ich nicht so investiert drin, muss ich ehrlich sagen. Also das gibt schon Storylines, die dann vielleicht ein bisschen zu weit gehen, die nicht ganz so sehr in die Öffentlichkeit gezogen werden sollten. Aber im Großen und Ganzen auch dieser getaktete Jahresrhythmus mit Regular Season und dann Playoffs und zwischendurch hast du noch das All-Star Weekend, was eine neue Note reinbringt. jetzt dann den In-Season, das In-Season-Tournament. Dann hast du Free Agency, Draft, Trade-Periode, Trade-Deadline. Es gibt so viele Stichpunkte und so viele Phasen in einem Lebenszyklus eines NBA-Fans, die dafür sorgen, dass es eigentlich nie langweilig wird, mit Ausnahme vielleicht von so ein paar kleinen Wochen im Sommer. Es ist einfach, es ist cool und es ist auch clever gemacht, marketingtechnisch von der NBA. Da muss man auch einfach den Hut ziehen.
Ja klar, ist was, was jetzt nicht jeder so abfeiert. Johann Peters hat zum Beispiel geschrieben auf Twitter, es geht, Klammern analog zur Musikindustrie, mittlerweile mehr um die popkulturelle Einordnung. Mhm. Das heißt, es ist was, was jetzt nicht jeder so abfeiert. Ich persönlich finde es halt ziemlich nice so. Ich bin sehr investiert in den ganzen Zirkus drumherum. Ich feiere auch das Drama bis zu einem gewissen Punkt. Ich finde es nice auch abzuchecken, wer da auf den Celebrity sitzen da Platz nimmt und wer, keine Ahnung, sonst irgendwas macht.
Hast du das an Christmas Day gesehen? Ich glaube, es war Madison Square Garden, die Celebrity Row, die da immer so ihre Celeb Row gemacht haben. Und dann kam da einfach so richtig schön mit Banner, so European Soccer Player, kam da einfach Hannes Wolf.
Ja, ja.
Nee, nicht Hannes Wolf, ich habe das neulich schon mal falsch gemacht. Marius Wolf, Hannes Wolf ist der Trainer.
Ja.
Da kam da einfach Mario und dann stand das so im Madison Square Garden. Marius Wolf, FC Augsburg.
Das einer war doch hier der Blonde von Barcelona, der war doch in Milwaukee zu Gast irgendwie.
Der Olmo? Blonde von Barcelona?
Olmo?
Dani Olmo, ja.
Olmo, ja. Er war in Milwaukee.
Ja, fantastisch.
Ich glaube, Vinny Junior war auch in
Ja, genau, Vinny war, da kam Carl Anthony Towns Vater, wurde eingeblendet und dann saß Vinny neben ihm und ich war dann schon so zu meinen Jungs, hey, ist Vinny neben ihm? Und dann ein paar Minuten später kam er eingeblendet. Ja, Dani Olmo hat aktuell andere Sorgen.
Ja, also ich finde das halt,
Fans unter euch.
Ja, das habe ich auch immer mitbekommen. Ich finde es halt geil, wir waren in Miami und bei dem Spiel war halt Neymar zu Gast. Du bist in L.A. natürlich und siehst ja, ich habe einmal Leonardo DiCaprio da direkt an mir vorbei laufen sehen. Das ist schon wild. Also wenn man sowas feiert und halt auch gerade so in dieser Popkultur da auch Musikindustrie, Hollywood, Schauspieler, was auch immer, sich generell so ein bisschen für dieses Thema auch interessiert, da ist die NBA schon sehr nah miteinander so auch verknüpft. Also generell Basketball und Hip-Hop kannst du ja eh nicht voneinander trennen, aber auch immer mehr NBA-Spieler sind jetzt auch in irgendwelchen Filmen zu sehen. Du guckst John Wick 3 und denkst dir nichts Böses. Auf einmal läuft da Boban rum und fightet da mit Keanu Reeves. Das ist schon alles sehr nice und ich finde dieses ganze Drumherum, gerade wenn du in New York bist, wo jetzt, als wir in New York waren, waren halt auch Ben Stiller, Adam Sandler saßen da nebeneinander. Das ist halt cool. So, ich persönlich find's cool, diesen ganzen Zirkus, das ganze Drumherum. Und wie gesagt, es passiert jeden Tag irgendetwas. Für wen das vielleicht nicht so ist, kann ich verstehen, wenn man das vielleicht so ein bisschen in dieses Hassding auch so mit einordnet. Aber für mich persönlich ist es halt eine ziemlich coole Sache. Auch so Sachen wie irgendwelche Jersey Retirements. Da ist ja auch ständig irgendwas. Jetzt war Derrick Rose Night in Chicago, dann hat Dwayne Wade seine Statue da unveiled bekommen in Miami oder Dirk, der da seine Straße bekommen hat in Dallas. Es ist halt immer irgendwas in der NBA. Und gerade jetzt in meinem Fall, wenn man da dann auch schon mal so ein bisschen näher dran war und da dann auch in den Kabinen mit drin sein konnte, auf den Pressekonferenzen sitzen, im Tunnel, da in der Nähe von den Spielern stehen, wirklich auch mit den Spielern ins Gespräch kommen, diesen ganzen Zirkus in Abu Dhabi, wo ich vor 2 Jahren mit am Start war. Man kann von solchen Abu Dhabi, jetzt sind sie wieder in China, nächstes Jahr Games, halten, was man möchte. Oder dass die NBA jetzt nach Paris kommt jedes Jahr, wo ich auch sehr, sehr gerne mal langfristig mal am Start sein will. Du ja auch, da hatten wir schon mal Geld, wie man das vielleicht irgendwann mal auch auf die Beine stellen kann. Ich finde sowas halt echt nice und möchte einfach so viel davon auch mitnehmen in den nächsten Jahren noch. Und von daher ist so dieses ganze NBA drumherum jetzt auch in Vegas. Klar, die Stimmung war jetzt nicht optimal, aber was die NBA so drumherum auch gemacht hat und was da für Spieler, ehemalige mit dabei waren und was da für ein großes Ding draus gemacht wurde und der ganze Content, der daraus entstanden ist, das ist schon nice, was die NBA da auch marketingmäßig macht. Und wenn man sowas fühlt, dann ist das auch was, wo sich dann viele Leute hingezogen fühlen auch. Und ich gehöre auf jeden Fall auch mit dazu.
Alright. Bin ich dann jetzt wieder dran mit einem negativen Punkt?
Sehr gerne.
Das ist dann mein dritter und letzter in dem Fall. Also ich hatte die zu vielen Spiele und die Tip-Off-Zeiten.
Hm.
Ich habe es als Soft-Tags bezeichnet. Auch das etwas, das viel auch von euch aus der Community kam. Generell kann man, glaube ich, viel an der Linie der Schiedsrichter und vielleicht auch am Regelwerk an sich kritisieren.
Das wäre dann meins. Ich habe es ein bisschen zusammengefasst.
Okay, alles klar, bin ich gespannt drauf. Das können wir dann gerne gleich überleiten oder beides in einem nehmen. Ich habe mir die Technicals rausgepickt, weil ich dann bei vielen anderen Geschichten einfach doch noch, vielleicht auch als ehemaliger Schiedsrichter im Fußball zwar, also ich kann es mir wirklich kaum vorstellen, wie schwer es sein muss, ein Basketballspiel zu pfeifen, egal auf welchem Level und dann noch in der NBA. Ich habe da einfach Sympathie und tendiere dazu, und das hast du ja hier im Podcast auch schon gesagt, dass du nie Schiedsrichter irgendwie für irgendwas verantwortlich machst. Ich tendiere dazu, Sympathie zu haben und versuche, mich hinein zu versetzen, wie schwierig es ist, das wirklich zu pfeifen und eine Linie zu haben und dass dann auch einfach die Großteile der Entscheidungen richtig sind. Aber diese Technical Fouls, die immer wieder vergeben werden, wegen kleinsten Dingen, wegen irgendwelchen Jubelgesten, auch da so ein bisschen ähnlich wie bei der Übertragungsgeschichte mit den TV-Werbungen. Es ist schon eine gewisse Logik hinter der Begründung, dass du einfach um jeden Preis verhindern möchtest, wie das jetzt zum Beispiel bei dem Houston-Game neulich, gegen wen war das denn? War das Houston gegen Phoenix, diese Schlägerei? Ja, ne? Nurkic wurde suspendiert und
Dallas gegen Phoenix war eine Schlägerei und Houston gegen Miami war was.
Ah ja, okay, stimmt, genau. Tyler Hero und Osar Thompson. Ja. Amen Thompson. Ich verstehe es, dass du verhindern möchtest, dass sowas hochkocht. Und das kann natürlich auch schnell passieren, weil da eben Testosteron und Adrenalin vollgepumpte Superathleten auf dem Feld stehen. Und wir haben es jetzt gesehen bei dieser Hero gegen Thompson-Geschichte. Natürlich kann sowas dann schnell mal eskalieren. Aber ich bin der Meinung, greif dann lieber da härter durch. Ich verstehe den Sinn, du möchtest einen weiteren Malice at the Palace verhindern. Und du hast halt in der NBA auch die besondere Situation, dass die Fans ja quasi mit auf dem Court sind und dann schnell mal auch reingezogen werden können, wenn es ganz, ganz dumm läuft. Das willst du um jeden Preis verhindern. Aber ich finde, die Lösung sollte nicht sein, jegliche Emotion zu unterbinden und jegliches Konfrontationspotenzial zu unterbinden. Dann greif lieber komplett ganz hart durch. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie lange Nurkic zum Beispiel gesperrt wurde, aber ich glaube, es waren jetzt nur so 5 Spiele oder so.
Drei. Suns-Fans hätten gerne mehr gehabt.
Gut, das ist eine andere Geschichte. Dann greif doch dadurch. Wenn jemand eine Schlägerei, also wenn jemand wirklich so Isaiah Stewart vor 1-2 Jahren gegen LeBron, wenn jemand wirklich sowas abzieht, Draymond wurde gesperrt für 20, 25 Spiele vor letzte Saison. Ja, dann macht das. Also dann soll doch jetzt ein Yusuf Nurkic 20 Spiele gesperrt werden. Und dann soll jemanden, der wirklich eine Faust fliegen lässt, weil da bin ich dann wiederum, viele auch gerade so Old Heads und so sagen dann, ja, das gehört doch dazu und lass die doch auch mal kämpfen. Joe Mazzulla hat das sogar auf einer Pressekonferenz vor kurzem mal gesagt. Da wiederum würde ich dagegen gehen. Da ist so, nein, das brauchen wir einfach nicht. Das brauchen wir nicht auf den Rängen, das brauchen wir nicht auf dem Feld. Da gucken Kinder zu. Also ich verstehe diese ganze Sache, dass die NBA irgendwo auch eine Vorbildfunktion einnehmen soll. Da bin ich voll dagegen. Aber versuche nicht, Probleme im Keim zu ersticken, obwohl die ja in 99% der Fälle gar nicht zu Problemen werden, sondern eher positiv die Emotionen mit reinbringen, so ein bisschen Rivalität mit reinbringen. Und wenn es dann wirklich mal so kommt, dass Fäuste fliegen, dann greif maximal hart durch. Dann sperre Nurkic für 20 Spiele. Dann sind die Suns erstens ohne Nurkic, gut, in dem Fall vielleicht sogar Blessing in disguise, wer weiß. Aber dann hat Nurkic, also wenn du suspendiert bist in der NBA, kriegst du ja auch kein Gehalt für diese Spiele. Das tut dann auch dem Geldbeutel weh. Und mach das mal, zieh das mal 1-2 Jahre durch und ich wette mit dir, es wird kaum noch Schlägereien geben oder gar keine Schlägereien mehr geben. Weil wenn du wirklich die Spieler am Geldbeutel angreifst und sie wirklich aus dem Verkehr ziehst für eine lange Zeit und nicht, ja, der hat jetzt eine Schlägerei angefangen und sperren wir ihn halt für drei Spiele. Ja, toll. Das ist für mich der viel, viel sinnvollere Weg, als wegen irgendwelchen Blicken oder irgendwie zu lang am Korb hängen nach einem Dunk, da dann direkt Technicals zu verteilen. Ja, also da habe ich auch gesehen, da kam aus der Community viel in die Richtung, dass das einfach etwas ist, das Fans aufregt. Ich finde, man könnte es auch anders lösen. Wenn auch, also die Idee dahinter ist nobel und ich finde auch richtig, aber ich finde, die Umsetzung ist falsch.
Vielleicht zum generellen Thema Schiedsrichter und Calls und sowas. Ein paar Eindrücke aus der Community. King Adnan 24 hat auf Instagram ganz trocken reagiert mit dem Satz, ich hasse die Schiedsrichter. Khaled auf Twitter hat geschrieben, die Schiris bzw. die Inkonstant, was die Calls angeht. Dave McWaugh sagt, ich hasse es, dass Regeln kaum beachtet werden, Schrittfehler, Carrying Violations etc. werden weitestgehend ignoriert, was das Ganze zu einem Zirkus verkommen lässt. Und Benedict schreibt, Schritte kann das kaum ansehen, ohne dauernd irgendwelche vermeintlichen Schrittfehler zu sehen. Bin aber auch in den 90ern hängen geblieben. Und auf Threads hat jemand geschrieben, was ich nicht mag, ist die zu lange Regular Seasons. Hatten wir ja schon die Ausdehnung der Schrittregelungen und die immer absurder werdenden Tees. Sport bedeutet Emotionen, die Spieler sind Menschen, keine Maschinen. Das deckt sich ja mit dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Wie gesagt, mein Punkt fasst dieses ganze Schiedsrichter-Ding so ein bisschen zusammen. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass die Schiedsrichter ein Hauptproblem der NBA darstellen und dass da ganz hart durchgegriffen werden muss. Und wie du ja auch gesagt hast, bin ich eh immer so, dass ich sage, dass die Leistung der Schiedsrichter und was die machen, hat in meinen Augen jetzt nicht aufs Bigger Picture gesehen einen großen Einfluss auf den Verlauf einer NBA-Saison. Einzelne Spiele werden manchmal durch Refs entschieden, aber das gleicht sich dann mit Glück und Pech bei jedem Team, wenn die Sample Size groß genug ist, in der Theorie irgendwann aus. Deswegen werdet ihr hier von mir nie hören, das Team hat verloren, weil Schiedsrichterentscheidung A, Schiedsrichterentscheidung B, Schiedsrichterentscheidung C, selbst wenn es in einem extrem spielentscheidenden Moment war, habe ich nie was zu gesagt, werde ich nie was dazu sagen. Wobei ich natürlich aus Lakers Sicht da durchaus schon die ein oder andere Gelegenheit zu gehabt hätte, durchaus. Aber wie gesagt, möchte jetzt dazu nichts groß sagen. Ich habe hier bei mir stehen, Inkonstanz bei Calls. Sehr, sehr viele Kleinigkeiten werden gepfiffen. Es werden viel zu schnell technische Fouls vergeben. Dieses ganze Traveling-Ding ist auch ein Thema, dass immer wieder Schrittfehler gepfiffen werden, die keine sind. Aber das viel größere Problem, dass super viele Schrittfehler passieren und auch Carrying-Violations passieren, ohne dass sie gepfiffen werden. Und wer, wie unter anderem auch ich, gerne ein maximal cleanes Basketball-Game sehen will und halt total darauf abfährt, die Fußarbeit von Spielern zu sehen und dann auch im Nachhinein zu analysieren und was sie mit den Händen machen und das zu studieren an Beispielen von Kyrie Irving oder Shai Gilgeous-Alexander, ich möchte, dass das clean ausgeführt wird. Gewisse Regeln habe ich jetzt auch mal in diesem Book mit reingemacht, die vor allem auch die Defense benachteiligen. Teilweise sollte man vielleicht überdenken und vor allem die Regel mit den Charges ist für mich ein ganz großer Kritikpunkt. Also ich bin seit Jahren Verfechter des Ban the Charge Movements, sich einfach nur in den Weg zu stellen und über den Haufen rennen zu lassen, ist in meinen Augen keine Verteidigung in dem Sinne. Und deswegen schon oft auf YouTube darüber auch geredet, dass Spieler auch sehr erfolgreich Foulpfiffe jagen, sich die Refs doch immer mal so ein bisschen auch austricksen lassen. Also dieses ganze Thema ist was mich stört. Mal das eine mehr, mal das andere mehr. Man ist da aber auch auf einem guten Weg. Man hat die Challenge-Regel eingeführt und dann optimiert jetzt mittlerweile. Das war auch nicht von Anfang an perfekt. Man hat Regeländerungen in Sachen Foul Drawing eingeführt, dass Spieler jetzt nicht mehr abstoppen und in den Spieler hinter sich so reinspringen oder dass man nicht mehr so Pump faked und dann so nach vorne macht, was jetzt jemand wie Luca oder Harden oder Curry oder Trey immer wieder gemacht haben oder auch so Damian Lillard, dass da einfach so ein bisschen was revolutioniert wurde, an den Regeln geändert wurde. Das heißt, da ist die NBA auch auf einem Weg, aber es ist mit Sicherheit noch ein sehr, sehr weiter Weg, bis dieses ganze Regeln, Foulpfiffe, generell Pfiffe, Schiedsrichterding an einem Punkt ist, wo ich sage, okay, das ist was ich actually an der NBA jetzt nicht mehr so zu kritisieren habe, weil Stand heute ist es ein großer Kritikpunkt und den teilen sehr, sehr viele Leute.
Ja, voll. Habe ich auch gar nicht viel hinzuzufügen. Du hast ja auch gerade schon ein paar Statements aus der Community vorgelesen. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich auf ewig ein Thema bleiben. Es ist immer schwierig, Schiedsrichterleistungen perfekt werden sie nie sein. Aber natürlich gibt es einige Stellschrauben, an denen sich wahrscheinlich drehen lässt. Ich hätte noch einen positiven Punkt, der bei mir auch vor allem daher rührt, und da weiß ich jetzt gar nicht, ob da überhaupt was kam aus der Community. Ich habe nichts gesehen. Für mich persönlich, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und wenn man gerade auch wie ich oder sicherlich wie auch viele unserer Hörer, du ja auch, bei dir liegt es ein bisschen mehr, länger zurück und nicht mehr ganz so aktiv, aber wenn man einen Background hat im Fußball und sich für generell auch das europäische, das deutsche Sportsystem, wie Ligen funktionieren, interessiert, komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass ich generell das Konzept eines CBAs, also dass es überhaupt diese Konstruktion gibt zwischen Liga-Führung, Liga-Verantwortlichen und auf der anderen Seite Spielergewerkschaft, die wirklich im Austausch face-to-face verhandeln, was passiert, wie die Regeln aussehen sollen, wer wie viel verdient etc. Das finde ich an sich schon mal, kann man einfach ganz grundlegend festhalten, ein sehr, sehr gutes System. Und vor allem die Salary-Cap-Regelung und auch die schlechte Teams werden mit hohen Draft-Picks belohnt, Regelungen. Klar führt das zu Tanking und ich verstehe das. Also Tanking wurde als Kritikpunkt aus der Community hier und da mal genannt. Verstehe ich, bin ich voll dabei. Trotzdem, sowohl erstens durch die Draft-Regelung als auch vor allem durch das Salary-Cap und auch jetzt durch die First Apron, die Second Apron, weil in der Vergangenheit war es ja de facto so, du hattest nicht wie in der NFL zum Beispiel ein Hard-Cap, sondern du hattest ein Soft-Cap.
Das haben auch welche geschrieben, dass sie lieber ein Hard-Cap hätten.
Ja, ja. Verstehe ich. Würde ich vielleicht sogar mitgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde erstmal noch ein paar Jahre abwarten, wie sich jetzt diese Apron-Regelungen auswirken, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass das langfristig de facto
das
dann so eine Art
Hardcap
wird. Genau, es
mit
ist
mit diesen Einschränkungen. Die Phoenix Suns werden unser Versuchskaninchen sein und genau. Der Rest der NBA wird das erleben, was den Suns in ein paar Jahren blüht, wenn man nicht Booker und Durant jetzt nach Houston zusammen tradet, wo übrigens jetzt die Tage ein Video kommt. Da wird die NBA ein Live-Example sehen in Phoenix, wo das Haus dann abbrennt und dann werden alle sagen, gut, okay, die Second Apron ist ein Hard Cap. We want none of that smoke.
Ich könnte es mir auch gut vorstellen und ich glaube, das ist eine gute Sache, weil in den letzten Jahren hatten sie das ja wirklich im Prinzip, wenn du ein superreicher Owner warst, dem es einfach egal war, wie viel Luxussteuer und Repeater-Tax er zahlt, dann war das ein Wettbewerbsvorteil. Ich denke, das wird jetzt in den nächsten Jahren peu à peu ausgemerzt werden. Und gerade als deutsche Fußballfans, wie ich es zum Beispiel bin, wir haben am eigenen Leib erlebt, was passieren kann, wenn ein Club oder in dem Fall eine NBA-Franchise allen anderen davonrennt. Das war in dieser Form, also Bayern München 11-mal in Folge Meister, für Leute, die vielleicht mit Fußball gar nichts am Hut haben. Sowas kann und wird in der NBA nicht passieren. Wann haben wir zuletzt einen Three-Peat gesehen? Wann haben wir zuletzt überhaupt Back-to-Back-Championships gesehen? Wir haben neulich mal über die Parität in der aktuellen NBA geredet. Das sind alles Dinge, die wir, glaube ich, nicht als selbstverständlich anerkennen dürfen. Zum Beispiel, wir sehen es im europäischen Fußball, du hast in so gut wie jeder Liga hast du 2, 3, maximal 4 Clubs, die vorne wegmarschieren, die einfach gerade weil, also das ist ja dann auch ein Teufelskreis, Bayern München über Jahre. Ich will denen gar nichts wegnehmen. Ich bin jetzt niemand, der sagt, oh, Bayern-Hasser und die kaufen die Liga kaputt und bla bla bla. Das finde ich alles ein bisschen überzogen. Aber es ist Fakt, dass Bayern einen beachtlichen wirtschaftlichen Vorteil hatte und der sich über die Jahre dann immer weiter summiert und multipliziert hat, weil sie eben so dominant und so erfolgreich waren. Das passiert in der NBA nicht. Selbst Teams, die jetzt gerade ultra dominant sind, wie die Thunder, wie die Celtics, keine Ahnung, ob die Celtics in 5 Jahren noch gut sind. Wir wissen es einfach nicht. Ich finde das eine sehr, sehr positive Sache. Es gewährt Chancengleichheit, es gewährt Parität, das ist sportlich gesehen attraktiv. Ich persönlich als Fan finde es gut. Ich glaube, als Fan eines einzelnen Teams ist es eine coole Sache, weil du dir jederzeit sagen kannst, okay, jetzt gerade, keine Ahnung, außer du bist jetzt vielleicht Washington-Fan oder Charlotte-Fan oder so, die da wirklich seit Jahren jetzt schon unten rumkrebsen. Aber in der Theorie kannst du dir als Washington-Fan einreden, und zwar, das ist jetzt nicht utopisch, sondern es ist zumindest halbwegs realistisch. Hey, wir haben vielleicht einen jungen Kern aus 2, 3 interessanten Spielern. Einmal ein bisschen Draftglück. Cooper Flagg ist bei uns. Der nächste Superstar. Und in 5 Jahren können wir wieder oben angreifen. So. Ist jetzt die Frage, wie realistisch ist es bei einem Team wie Washington, die auch einfach gezeigt haben in den letzten Jahren, dass sie nicht allzu clever geführt werden. Aber es ist irgendwo greifbar. Und das hast du zum Beispiel in der Bundesliga, wenn du Holstein Kiel bist oder selbst Clubs wie der SC Freiburg oder so, die es ja immer wieder geschafft haben, zumindest mal so in diese Top 10 und europäischen Plätze reinzurutschen. Du hast als SC Freiburg 0% Chance, in den nächsten 15 Jahren Meister zu werden. Und ich finde, das sollten wir nicht als selbstverständlich anerkennen, dass das generell im US-Sport, aber insbesondere in der NBA, dass wir solche Paritätsverhältnisse haben. Das ist für mich ein sehr, sehr angenehmer und sehr positiver Punkt.
Auf jeden Fall. Und deckt sich mit meinem dritten Punkt, der einfach nur lautet Spannung.
Nice.
Und es ist sehr schön von dir zusammengefasst worden, gerade alles, weil es halt verschiedene Punkte auch mit inbegriffen hat. Wir haben jetzt gerade eine Ära, die eine so ausgeglichene NBA sieht wie noch nie. Wir hatten in den letzten 6 Jahren 6 verschiedene NBA-Champions. Wir haben kein Team, was seit den 2017er, 18er Warriors gerepeated hat. Wir hatten niemanden, der NBA-Champion war, der im Jahr darauf auch nur in den Finals stand. Und ich finde das eine sehr, sehr coole Sache. Auch in dieser Saison wieder. Wir haben vorhin über Cleveland geredet. Wir haben Boston, Cleveland, New York im Osten. Wir haben die Thunder, Dallas, wen auch immer, wer da vielleicht noch nachkommt, Houston, die Grizzlies im Westen. Es ist absolut unmöglich, jetzt vorherzusagen, wer Meister wird, jetzt gerade. Es gibt in meinen Augen auch keinen Überfavoriten und den gab es in den letzten Jahren nie. Weder die Nuggets waren damals Überfavorit vor der Saison oder die Warriors 2022 oder die Lakers oder die Milwaukee Bucks, die Toronto Raptors, das sind alles Teams, mit denen man vorher sicherlich rechnen muss, wo keiner gesagt hat, okay, Alter, wenn alles normal läuft, dann gewinnen die das Ding. Das hat man über keines dieser Teams gesagt. Und was du gesagt hast, wenn die Washington Wizards jetzt perfekte Arbeit leisten, dann geben sie sich eine Chance, in den nächsten 15 Jahren einmal Meister zu werden. Die Hälfte aller Bundesliga-Teams kann noch so perfekt arbeiten und die werden nicht Meister in den nächsten 15 Jahren. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und da ist einfach Tanking ein Teil von. Jeder ist so ein bisschen seines Glückes Schmied in der NBA. Klar, es gibt Komponenten wie Glück in die eine Richtung, was so Verletzungen angeht, nach oben hin, in die andere Richtung eventuell in Sachen Draft, Lottery, die ja aber auch absolut ihre Daseinsberechtigung hat, weil sonst würden wir noch mehr Tanking sehen, wenn es diese Lottery nicht gäbe. Und gerade, dass man jetzt auch Teams, die eher mittelmäßig waren, eine höhere Chance gibt, die Lottery zu gewinnen, führt ja dazu, dass es weniger Teams gibt, die richtig, richtig, richtig krass tanken und versuchen wirklich jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn du weißt, du bekommst Cooper Flag, wenn du jetzt die meisten Spiele verlierst, dann hätten wir, glaube ich, mehr Teams, die jetzt versuchen würden, jedes Spiel zu gewinnen.
Auf jeden Fall.
Würdest du mir da zustimmen?
Warte, nochmal.
Wenn du mit hundertprozentiger Sicherheit weißt, du bekommst Cooper Flag.
Ja.
Und alles, was du tun musst, ist jetzt die meisten Spiele von allen Teams verlieren.
Ja.
Dann, glaube ich, würde es mehr Teams geben, die jetzt versuchen, die meisten Spiele zu verlieren.
Ja, ja. Du hast gerade gesagt, die meisten Spiele zu gewinnen.
Also da meinte ich,
das hätte dann keinen Sinn gemacht. Ja, klar, dann natürlich. Also dann wäre Tanking noch viel, viel extremer, als wir es gerade sehen.
Das heißt, auch diese Lottery-Regeln fangen das ja so ein bisschen ab. Das kann natürlich sein, dass ein Team wie Atlanta, was letztes Jahr im Play-In war, dann auf einmal den ersten Pick bekommt, was dann scheiße ist für die Teams, die richtig, richtig schlecht sind. Aber so ein bisschen Glück kann vielleicht auch nicht schaden und macht dann ja vielleicht auch noch so ein bisschen den Charme auch aus. Deswegen Spannung, diese Unvorhersehbarkeit, dass du Teams hast, die in Zyklen sehr gut sind, dann ist man halt irgendwann automatisch nicht mehr so gut, dann ist man ein bisschen im Rebuild und dann bist du halt wieder gut. Ich finde das geil, dieses, nehmen wir Houston, die waren jahrelang eines der besten Teams der NBA, Contender, dann sind ihre besten Spieler weg, jetzt ist man eine Weile im Rebuild, hat da wunderbare Arbeit geleistet bisher, ist jetzt gut, kann jetzt eventuell wieder All-In gehen oder die jungen Spieler entwickeln, was machen und dann ist man ist ja jetzt schon wieder gut, dann ist man vielleicht in 2 Jahren wieder eines der 4, 5 besten Teams der NBA. Die Thunder sind das Paradebeispiel. Die Lakers vor LeBron waren im Rebuild für eine ganze Weile. Bei den Warriors wird das auf jeden Fall auch wieder kommen. Jedes Team geht da so ein bisschen da den Zyklus durch. Wir haben die Celtics, der Unterschied zwischen den Celtics und Phoenix ist, dass Phoenix halt einfach jetzt gerade scheiße ist. Boston könnte in ähnliche Bedrängnis kommen in Sachen Second Apron in den nächsten Jahren. Sie sind halt jetzt gerade gut. Aber Boston kann diese Dominanz auch einfach wegen der Second Apron auch jetzt nicht die nächsten 10 Jahre aufrecht erhalten.
Ja.
Weil es halt einfach nicht geht. Die Thunder werden irgendwann in Bedrängnis kommen. Die Knicks, die haben ja perfekte Arbeit geleistet in der Offseason und mit Towns und Mikal Bridges, das klappt ja wunderbar. Was das alles so geil gemacht hat, ist, dass man es geschafft hat, dass dieser Kern theoretisch jetzt die nächsten 4 Jahre zusammenspielen kann. Du kannst zweimal über dieser Second Apron sein. Wenn dieser Kern in den nächsten 4 Jahren so zusammenbleibt mit diesen Gehältern, dieser Kern, ist man zweimal über dieser Grenze und da musst du in 4 Jahren basically das Ding einreißen, ansonsten kriegst du halt echte Probleme. Aber du gibst dir auf die nächsten 4 Jahre in meinen Augen jetzt die maximale Chance für dich selber was zu reißen und wenn es klappt, dann schön, wenn es nicht klappt, musst du halt wieder irgendwo von vorne anfangen so und du wirst nicht 20 Jahre an der Spitze der NBA stehen und das finde ich eine sehr, sehr coole und angenehme Sache, Spannung und es ist ja auch was die NBA möchte, alle Moves und Änderungen, die die NBA in den letzten Jahren gemacht hat, deuten ja darauf hin, dass die NBA diese Ausgeglichenheit möchte, diese Supermax-Verträge, die Cap-Regelung, die Lottery-Regelung. Man kann sich langfristig, und das haben wir in der Folge auch diskutiert, darüber streiten, ob das jetzt gut langfristig für die NBA ist oder ob das dann so eine Art vergessene Ära ist, diese Anfang der 2020er Jahre zwischen der LeBron-Warriors-Ära und der Wemby-Ära und dass man in 50 Jahren vielleicht nicht mehr wirklich in Erinnerung hat, was da dann passiert ist, einfach weil es jedes Jahr einen anderen Champion gab und nicht dieses eine Überteam und den einen Überspieler. Aber das kann der NBA ja im Grunde genommen jetzt gerade egal sein, wie man in 50 Jahren über diese kleine Ära redet. Wichtig ist, dass es halt jetzt das bestmögliche Produkt ist und der spannendste Wettbewerb. Und in meinen Augen, ich find's geil, wenn du nicht schon wie 2017, 18, 19 vorher wusstest, wer den Westen gewinnt. Und ich hätte nie vergessen, wie Jay Crowder im Training Camp der Cavaliers Offseason 2017 nach seinem Trade dorthin gesagt hat, wir machen schon Spielzüge und defensive Coverage, üben wir schon für die Warriors im Juni. Und das war nicht nur so ein Gerede, sondern wir wussten alle, die spielen im Juni gegeneinander wieder. Und dieses viermal hintereinander LeBron und Cleveland gegen Steph und die Warriors, so cool wie das war. Und an die Ära wird man sich mit Sicherheit noch erinnern in den nächsten 50 Jahren. Aber wenn wir ehrlich sind, das hat ein bisschen was von der Spannung weggenommen. So, dass die Warriors seit 2017 12-0 durch den Westen sind und die Cavaliers 12-1 durch den Osten. So richtig geil war es auch nicht auf dem Weg dahin. Und deswegen ist die Spannung und dieser hart umkämpfte Wettbewerb und diese Unvorhersehbarkeit eine Sache, die ich gerade unfassbar liebe und die wir nicht für selbstverständlich nehmen sollten, weil wir haben hier in Deutschland, wie du auch gesagt hast, den lebenden Beweis, was sein kann und dass es eine Dominanz geben kann und dass es eigentlich nicht das ist, was die 17 anderen Bundesliga-Teams unbedingt so geil finden.
Ja.
Ich habe noch einen schlechten. Bist du dann durch? Alles
klar. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin soweit durch. Dann hau du jetzt noch deinen letzten Negativpunkt raus.
Old Heads, die über die moderne NBA schimpfen, sind ein großes Ding und wir hatten auch das angerissen, neulich schon mal, als um die Einschaltquoten ging. Vielleicht wäre der NBA schon geholfen in Sachen Einschaltquoten, wenn die Leute, die über die NBA reden im Fernsehen, nicht A, sich absolut nicht für das interessieren, was da gerade vor ihnen ist, so richtig, und B, halt auf darüber halt schimpfen. Bestes Beispiel, heute Nacht auch wieder. Es war ein wirklich nices Minnesota gegen Boston Spiel. Und was haben sie nach dem Spiel gemacht? Sie haben nicht über dieses Spiel geredet, sondern es ging um J.J. Redick und die, ich weiß nicht, was du bekommen hast, was Charles Barkley über J.J. Redick so an Jokes heute Nacht losgelassen hat, war sicherlich in den Augen einiger unterhaltsam und es wurde viel gelacht und bla bla bla. Aber vielleicht kann man sagen, hätte da mal lieber vielleicht nach dem Spiel über das Game geredet und nicht schon wieder über irgendwas anderes und geschimpft über irgendjemanden und whatever, sondern einfach sich ein bisschen mehr auf das Spiel, was man da vor sich hat, gerade fokussieren, weniger schimpfen darüber, dass keine Defense mehr gespielt ist, nur noch Dreier geballert werden, was vielleicht eine ganz gute Überleitung ist, weil lass uns vielleicht zum Abschluss über ein, zwei Sachen reden, die wir jetzt hier nicht genannt haben, die aber aus der Community kamen. Ein großer Kritikpunkt beispielsweise war, es werden zu viele Dreier geballert. Was ist deine Meinung dazu? Stört dich das? Hast du das an der NBA, dass gerade zu viele Dreier geballert werden? Vielleicht bevor Du antwortest, ich hatte es in meiner Headline gesagt, die Cleveland Cavaliers treffen sehr, sehr viele Dreier dieses Jahr und sie nehmen von Monat zu Monat sehr, sehr viel mehr Dreier. Findest du die Cleveland Cavaliers nicht ansprechend zum Zuschauen oder ein Team wie Boston, weil sie halt zu viele Dreier shooten?
Absolut nicht. Es gibt Phasen, in denen mich das Dreiervolumen tatsächlich ein bisschen stört. Das bezieht sich dann aber nicht auf einzelne Teams, die besonders dreierlastig spielen, sondern eher auf, also wenn wir so eine Phase sehen, in der wirklich es geht hin und her, Brick auf der anderen Seite, Brick auf der anderen Seite, hier wieder ein Dreier, also wo dann wirklich, das sehen wir ja zum Teil, dass wirklich dann in 4, 5, 6, 7 Possessions in Folge nur Dreier genommen werden. Da gibt's dann Phasen, wo es mich schon stört, aber im Großen und Ganzen habe ich da absolut kein Problem damit. Ich finde, das ist eine Sache, die irgendwo ja auch ästhetisch ist. Also so ein schöner Dreierwurf hat für mich jetzt nicht weniger Reiz als ein Post-Fadeaway oder ein Layup oder selbst ein Dunk unter Umständen. Es sorgt für lange Rebounds, es sorgt für Action dann in den Second-Chance-Possessions, es sorgt für faszinierende taktische Trends, also all das, was wir jetzt gerade taktisch in der modernen NBA sehen, mit dem vielen Off-Ball-Movement, mit Off-Ball-Actions, mit generell variablen Actions, das alles wurde ja erst eröffnet durch das steigende Dreiervolumen und das bessere Spacing. Deswegen, nee, im Großen und Ganzen würde ich sagen, bin ich eher ein Freund von diesem Trend als ein Gegner. Muss aber sagen, ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, dass Leute das als weniger ästhetisch empfinden, wie jetzt aktuell mit diesem hohen Dreiervolumen Basketball gespielt wird im Vergleich zu vor ein paar Jahren oder so.
Ja, diese Phasen, die du ansprichst, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ähnliches Szenario, Transition, und wir sehen halt keinen Transition-Dunk, sondern halt so ein Pull-Up-Dreier.
Ja.
Aber was ich halt super interessant finde, ist, dass heute nicht seltener direkt am Korb der Abschluss gesucht wird als in irgendeiner anderen Ära.
Mhm.
Diese Dreier nehmen ja nicht Drives and Dunks weg. An einzelnen Beispielen schon. Wemby, der in seiner Karriere 221 Dreier getroffen hat bei 220 Dunks. Das wäre sicherlich ein anderes Verhältnis vor 20 Jahren. Klar kann man auch sagen, ey, Giannis nimmt mir zu viele Midranger dieses Jahr. Ich will ihn mehr zum Korb gehen sehen. Aber Teams suchen immer noch genauso häufig direkt am Korb den Abschluss, wie sie es damals getan haben. Der Unterschied sind halt einfach, dass die Dreier halt Midranger waren. Und schaue ich mir jetzt lieber einen Midranger nach dem anderen an, der vielleicht auch nicht so seinen Weg ins Ziel findet, als einen Dreier, weiß ich nicht. Also ich finde, wenn es Teams richtig machen, wie Cleveland, wie Boston, Drive and Kick, Passstaffetten, attackierte Closeouts, extra Pässe, die dann zu einem freien Dreier führen, ich finde das wahnsinnig ansprechenden und ästhetisch gut aussehenden Basketball, und ich gucke mir das sehr, sehr gerne an, auf jeden Fall. Also das ist was, das kam sehr viel, sehe ich jetzt in dem Fall nicht so im Großen und Ganzen. Das ist nichts, was mich an der NBA stört. Gab es noch irgendeinen anderen Punkt, den man viel gelesen hat, in die eine oder andere Richtung, wo du vielleicht sagst, ey, teile ich jetzt nicht unbedingt. Wir haben ja schon über ein paar Sachen geredet, wo wir jetzt nicht hundertprozentig da auch das so sehen, aber gibt es vielleicht irgendwas, was dir jetzt aufgefallen ist, wo du sagst, hey, was ich zum Beispiel an einigen Stellen gelesen habe, ist so dieses Title or Bust Ring Culture Ding, was einige stört. Ansonsten.
Einer hat einfach nur geschrieben, Embiid nervt. Also da haben wir jetzt auch von ab.
Shoutout an my boy Dwayne Farrell, der einfach nur Freiwürfe geschrieben hat.
Freiwürfe.
Jemand hatte auf Twitter die Idee, einfach ein NBA-Spiel bis 100 spielen zu lassen.
Ja, ja, so Elam-Ending, aber halt von vornherein mäßig.
Klingt nicht so verkehrt, oder? So auf den ersten Gedanken. Würde so ein bisschen die Garbage-Time eliminieren. Spannung. Und ey, ich rede viel über Darts gerade, aber das hat schon was, dass du halt, um zu gewinnen, musst du den letzten Dart machen.
Ja.
Beim Tennis, um zu gewinnen, musst du halt den letzten Ballwechsel gewinnen. Und in dem Fall, um zu gewinnen, müsstest du den letzten Korb machen. Aber das wäre natürlich eine ganz, ganz verrückte Evolution dann. Also das ist ja dann nicht nur eine kleine Regeländerung, sondern das würde ja alles auf den Kopf stellen. Aber ansonsten, ja, hast du noch irgendwas gesehen, wo du sagst, ey, das siehst du komplett anders, oder da müsste man vielleicht noch mal irgendwie drüber reden, eventuell irgendwas?
Tanking habe ich ein paar Mal gelesen, wo ich ja, persönlich, also auch da, ja, ich kann es nachvollziehen, dass es kritisiert wird, aber ich persönlich, wie gesagt, empfinde es nicht als schlimm. Zumal die Tanking-Teams, wie ich es ja vorher gesagt habe, heutzutage einfach ja trotzdem irgendwo interessant sind. Du hast kaum ein Team, wo nicht zwei, drei spannende junge Spieler oder ein Veteran, der dann vielleicht noch getradet wird bald. Also ich persönlich empfinde es nicht so, dass Tanking-Teams von vornherein, boah ja, das kannst du dir nicht anschauen.
Wobei man noch zu sagen muss, wir beide waren noch nicht in der Situation, dass unsere Lieblingsteams wirklich getankt haben. Du das noch stimmt. eher, aber ich als leidenschaftlicher Erfolgsfan oder LeBron-Fan hab da natürlich leicht reden, jetzt zu sagen, Leute, habt euch doch jetzt mal nicht so mit dem Tanking. Wenn du jetzt wirklich jemand bist, dessen Herz für die Wizards schlägt oder halt für ein Team, was jetzt dann gerade tankt, das stelle ich mir schon nicht so einfach vor.
Da musst du halt, musst du halt ein anderes Team dir suchen. Kennst du dieses genau, Jeremy Fragrance Video, wo er so vorrechnet, ja, so ein bisschen was hat jeder im Monat halt übrig, wenn du 1000 Euro im Monat machst, so viel für Miete, und dann merkt ihm so, er so während des Rechnens, dass die Rechnung nicht aufgeht und so, also wenn du 1000 Euro im Monat machst, dann musst du halt mehr machen.
Fantastisch. Klar, ganz nachvollziehbarer Gedanke, aber als jemand, der Miami, Cleveland und jetzt die Lakers verfolgt und von den Teams Fan ist, kann ich halt nur müde lächeln über Leute, die sich überhaupt auseinandersetzen mit dem Thema Tanking.
Ja, ja. Geringgewinner.
Ja. Nee, was hier noch jemand geschrieben hatte, war, Small Market Teams haben es immer schwer. Das ist natürlich auch so eine Sache, aber ja, Teams wollen halt lieber in Miami, L.A. und New York spielen. Und auch da hat die NBA ja entgegengewirkt, dass du jetzt, egal bei welchem Small Market Team du bist, du kannst da als Spieler, wenn du da gedraftet wurdest und gewisse Kriterien erfüllst, du kannst deinen Supermax unterschreiben. Du kannst bei dem Team mehr verdienen als bei allen anderen Teams. Es ist ja nicht so, dass, wie es auch in der Bundesliga ist, dass du halt einfach auch aus gehaltsmäßigen Gründen dann irgendwann zu den Bayern gehst oder nach Dortmund. Du dort einfach mehr verdienen kannst, unabhängig davon, ob du quasi in dem Markt irgendwie sein willst oder das vom Wetter abhängig machst oder einfach das Bayern-Logo auf der Brust haben willst, sondern da geht's auch einfach um Geld. Klar, in der NBA, du hast dann andere Marketingchancen auch, wenn du in Hollywood bist und in New York, aber du kannst bei den Wizards ja genauso viel verdienen mit deinen Leistungen wie bei irgendeinem anderen Team. Das heißt, auch da wirkt ja die NBA in gewisser Weise dagegen und belohnt Spieler, die ihren kleinen Teams auch treu bleiben. Du kannst es halt nicht alles irgendwie, also es wird halt immer gewisse Trends geben und du kannst es ja nicht alles ausschalten, aber du kannst entgegenwirken, und ich finde, auch da hat die NBA einen ordentlichen Job gemacht in den letzten Jahren, um da entgegenzuwirken. Was man hier nochmal gelesen hat, war das All-Star-Weekend, aber da haben wir ja jetzt auch immer mal schon wieder was gesagt gehabt, vor allem du, wie du das neue Format findest. Ich habe ja gesagt, ich will eher ein bisschen abwarten. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir soweit alles irgendwie abgegrast, oder?
Ja, ich denke auch.
Ja. Gut.
Dann lass uns doch zur Trivia-Frage kommen, oder?
Let's do it.
Nochmal vielen, vielen Dank an alle, die hier uns Sachen eingeschickt haben. Es war wirklich eine Freude, da durchzulesen und hier jetzt uns da auch so ein bisschen dran zu hangeln und zu sehen natürlich auch, dass ihr uns in vielen Punkten zustimmt in der Community oder eben auch nicht hier und da. Und ja, die Trivia-Frage, die ich dabei habe. Wir hatten es vorher von Refs und von Fines und Strafen und so weiter. Ich hoffe, das ist ein Instagram-Video, das ich gesehen hatte. Da wurde Matt Barnes interviewt und wurde quasi diese Trivia-Frage gefragt. Ich hoffe, du hast das Gleiche nicht auch gesehen. Die Top 5 in NBA History, und das Interessante ist, dass von diesen 5 4 noch aktiv sind, die im Laufe ihrer Karriere die höchste Gesamtsumme an Strafen von der NBA kassiert haben.
Die möchte ich von mir haben.
Ja, die möchte ich von dir wissen.
Also ich habe das Video nicht gesehen.
Gut. Und ich kann jetzt schon mal spoilern, die Summen sind schwindelerregend.
Ja, Draymond muss auf die 1.
Auf die 1 nicht, nein. Draymond ist auf der 3. Draymond wurde in seiner Karriere, in seinen 13 Saisons, $994.000 insgesamt musste er blechen an Strafen. Ich kann dir aber schon mal sagen, die Plätze 2 und 1 musst du weg von diesem ersten Gedanken, Strafe wegen Undiszipliniertheiten oder wegen Technical Fouls oder sowas, sondern das sind Strafen wegen, eher wegen Off-Court-Geschichten.
Alter, ich hab, also was sind denn Off-Court-Geschichten?
Also bei dem einen, also bei beiden hatte das mit, damit zu tun, dass sie nicht gespielt haben, obwohl sie laut Ansicht der NBA eventuell hätten spielen können.
Mhm. Und das sind zwei aktive Spieler.
Zwei aktive Spieler, ja. Das eine war aus den letzten Jahren, ja. Das eine, also war beides sehr, sehr populär zu der Zeit. Der eine zum damaligen Zeitpunkt, als er sehr, sehr viele dieser Strafen angesammelt hat, in Diensten der Philadelphia 76ers. Und
aber es ist nicht Embiid, oder? So nee, wegen Load Management und so.
Nee, aber ähnliche Richtung. Also so quasi undisclosed Injury.
Ach, okay, Ben Simmons.
Der Ben. Ben ja, okay. Simmons mit einem Gesamtvolumen, das muss ich jetzt gerade kurz gucken, über 19 Millionen.
Krank.
wurde er inzwischen, also nicht nur von der NBA selber, sondern eben auch von seinem Team, in dem Fall den Sixers. Also er hat 19 Millionen von seinem Salary abgezogen bekommen über die Jahre, vor allem in 2021, weil er eben Spiele verpasst hat, weil er nicht failing to follow team requirements, wie es hier steht. Platz 1 Ben Simmons und Platz 2, wie gesagt, geht in eine ähnliche Richtung.
Ja, das muss dann Kyrie sein mit dem ganzen Corona-Ding, dass der Brooklyn
Kyrie Irving mit der Vaccine-Geschichte durfte. Insgesamt 15,6 Millionen, die er quasi bestraft wurde, gefeind wurde, im Sinne von, das Gehalt hat er halt nicht ausgezahlt bekommen.
Das hat sich doch bestimmt auch mal überlappt mit den beiden. Die waren doch zur gleichen Zeit bei den Nets auf jeden Fall und haben auch zur gleichen Zeit nicht gespielt bei den Nets.
Da haben die Nets ganz schön Geld gespart in der Zeit.
Ja, wobei ich da natürlich nicht weiß, ob Ben Simmons offiziell verletzt war oder als offiziell verletzt galt, wegen Rücken, irgendwas, als er dann schon in Brooklyn war. Ich weiß nicht, ob die Nets ihn auch gefeind haben oder ob das nur die Sixers waren, aber ich erinnere mich, dass ich mal in Brooklyn war und sowohl Simmons, der aber wenigstens noch in der Halle war, hat nicht gespielt und Kyrie hat auch nicht gespielt.
Mhm.
Aufgrund der Corona-Sache war es bei Kyrie und Simmons war halt verletzt, aber ich weiß nicht, ob
erinnerst du dich noch an die Zeiten, als wir mehr oder weniger hyped waren, wie gut Ben Simmons in dieses Brooklyn-System an die Seite von Kyrie und KD passen könnte?
Ja.
Da waren wir noch jung und naiv.
Seine erste Preseason dort gewesen sein, da waren wir noch jung.
Ja. Platz 4, okay. Nicht mehr aktiv, beziehungsweise noch aktiv als Basketballer, aber nicht mehr in der NBA. Wirst du wahrscheinlich nicht drauf kommen, also das hätte ich nicht so hoch erwartet. Serge Ibaka.
Okay.
Hat insgesamt, ich muss jetzt in diesem Artikel immer die Gesamtzahl raussuchen, in 14 Saisons insgesamt $980,000, die er gefined wurde. Und Platz 5, Old Head, noch aktiv in der NBA, schon auch bekannt für Meckern und für, also könnte man drauf kommen.
Keine Ahnung.
Chris Paul.
Mhm.
Mit
ja, okay, doch, ja.
816.000, die er insgesamt hat blechen müssen in seinen 20 Jahren in der NBA.
Hm. Ja, doch, da war immer mal ein bisschen was.
Gut.
Geile Frage. Sehr geil.
Dankeschön, Dankeschön.
Passt ja auch zum Thema der Folge.
Ja, irgendwie ein bisschen gepasst. Nice. Ich hatte mir die aufgeschrieben, ich hatte die auf Halde schon in letzter Zeit. Und ja, liebe Freunde, das soll es gewesen sein für heute. Einmal mehr, frohes neues Jahr. Vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.